Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Amen. Aus der Wolke quillt der Segen, strömt der Regen, aus der Wolke ohne Wahl zuckt der Strahl, hört ihr's wimmern hoch vom Turm, das ist Sturm. Rot wie Blut ist der Himmel, das ist nicht des Tages Glut. Welch Getümmel Straßen auf, Dampf wallt auf, flackern steigt die Feuersäule, durch der Straße lange Zeile wächst es fort mit Windeseile. Kochend wie aus Ofensrachen glühen die Lüfte, Balken krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinder jammern, Mütter irren. Tiere wimmern unter Trümmern, alles rennet, rettet, flüchtet. Taghell ist die Nacht gelichtet. Hat jemand diese berühmten Worte erkannt? Sie sind aus dem Gedicht von Friedrich Schiller, das Lied von der Glocke. Diese wenigen Verse beschreiben ein scheinbar schreckliches Szenario. Kochend wie aus Ofens Rachen glühen die Lüfte, Balken krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinder jammern, Mütter irren, Tiere wimmern. Doch hier wird das Beginn des Gießens der Glocke dargestellt. Nachdem die falsche Glocke in die Erde gelassen wurde, kommt nun die Bronze dazu. Sie muss auf 1100 Grad erhitzt werden. Das ist eine ungeheure Glut und Hitze. Auf Menschen heute wie damals wirkt dies ehrfürchtig und teilweise furchterregend, denn Hitze und Glut können viel Schaden anrichten. Dieses Gefühl bringt Schiller zur Geltung, doch am Ende, wenn alles gelingt, ertönt die Glocke aus reinster Bronze. Das ist höchste Handwerkskunst. Um eine solche Hitze und Glut wird es auch heute gehen. Auch der Apostel Petrus nimmt dieses Bild. Seine Bilder lösten zuweilen auch Angst und Schrecken aus, aber seine Absicht war eine andere. Wir hören Worte aus dem 3. Kapitel des 2. Petrusbriefes. Ihr dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre, und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Vielmehr hat er Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Dann wird der Himmel in tausendem Lärm vergehen, die Himmelskörper werden im Feuer verglühen und die Erde mit allem, was auf ihr lebt, wird aufhören zu sein. Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt, es muss von Heiligkeit geprägt sein und von der Ausübung des Glaubens. Wartet darauf, dass der Tag Gottes kommt, setzt alles daran, seine Ankunft zu beschleunigen. An diesem Tag wird der Himmel im Feuer vergehen und die Himmelskörper werden in der Gluthitze schmelzen. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Petrus antwortet auf eine Frage, die viele Christen zu unterschiedlichen Zeiten gestellt haben. Warum lässt sich Jesus so viel Zeit mit seiner Wiederkehr? Es könnte so schön sein. Jesus bringt Frieden. Es gibt eine neue Welt, besser als die alte. Unser Zusammenleben könnte doch jetzt schon so friedlich und gesegnet sein. Was hält Jesus davon ab, wiederzukommen? Diese Frage haben einige Christen sogar vom Glauben abgebracht, weil sie gemerkt haben, irgendwie Jesus bleibt aus sein Kommen. Warum lässt er uns hier alleine? Diese Fragen brachten einige Christen Zweifel oder auch Verzweiflung. In Wirklichkeit verhält es sich ganz anders. Am Menschen können wir verzweifeln und teilweise an ihm verzweifeln, aber Gott kann uns Sicherheit geben, nach der wir uns sehnen in einer wankenden Welt. Denn wenn Gott etwas verspricht, den Menschen verheißt, dann wird es auch so eintreten. Da lesen wir, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. So heißt es beim Propheten Jesaja im Kapitel 7, etwa 700 Jahre vor Jesu Geburt. Es gibt noch weitere Verheißungen zur Geburt Jesu, die sich alle erfüllt haben. Zudem verheißt Jesaja auch den Leidensweg Jesu in Kapitel 53 seines Buches. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn schon diese Verheißungen im Alten Testament eingetroffen sind, dann erfüllen sich auch die späteren, wie die im Neuen Testament. Manche haben sich schon erfüllt, wie das Leiden, der Tod und die Auferstehung Jesu. Jesus selbst verheißt sein Schicksal. Die folgende Erfüllung steht aber noch aus, wie zum Beispiel: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Jesus verspricht, dass er wiederkommen wird. Der Menschensohn, das ist Jesus. Diese Worte aus dem Matthäusevangelium leiten ein besonderes Gleichnis ein. Jesus beschreibt in diesen, wie wir auf sein Kommen warten sollen. In der Evangeliumslesung haben wir davon gehört. Da ging es um die klugen und törichten Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten, ein Bild für Jesus und seine Gemeinde. Die Gemeinde wartet auf das erneute Kommen Jesu, und zum Warten brauchen wir Geduld und Ausdauer. Wir wissen es, wie schwer es Kindern fällt, diese Eigenschaft zu erlernen. Selbst in der Pädagogik sagt man, dass Warten, Geduld und Ausdauer, wenn wir das erlernen, ganz wichtige Kompetenzen sind für ein erfolgreiches Leben. Deshalb ist es auch für uns Christen wichtig, sehnsuchtsvoll und angespannt auf das Kommen Jesu zu warten. Denn wir können über eines ganz gewiss sein: Jesus wird wiederkommen. Und dieses Kommen wird wie das Auftauchen eines Diebes in der Nacht sein. Wir wissen nicht, wann der Dieb kommt, aber wir können innerlich darauf uns vorbereiten und Vorkehrungen treffen, weil es so kommen wird. An dieser Stelle greift der Apostel Petrus die Stimmen der Kritiker auf. Ja, wo bleibt denn jetzt euer Jesus? Seine Ankunft verzögert sich etwas, nicht wahr? Ist ihm etwas dazwischen gekommen? Eine Antwort war, dass das Zeitverständnis Gottes und das der Menschen grundsätzlich anders ist. Ein Tag für den Herrn, ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre, und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Ja, das sind schon fast schon genaue Zeitangaben, aber viele Menschen nutzen diese Aussage des Petrus, um nachzurechnen, wann jetzt genau Jesus kommt. Die Rechnung wird niemals aufgehen. Das Rechnen führt zu nichts. Petrus Botschaft ist vielmehr, dass ein Tag bei Gott eine andere Länge hat wie bei uns. Unser Tag besteht aus 24 Stunden. 30 oder 31 Tage sind ein Monat. Für uns Menschen sind diese Zahlen und die Länge des Tages absolut. Das gilt für jeden Menschen. Für jeden Menschen ist die Länge des Tages gleich. Doch denken wir mal darüber nach, wenn ein Mensch auf der Venus leben würde oder auf dem Mars, da hätte der Tag und die Stunde einen ganz anderen Wert. Also ein Geschöpf ist immer abhängig von den Gegebenheiten eines jeweiligen Planeten, auf dem es gerade lebt. Und Gott? Ja, Gott hat alles geschaffen. Er steht über diesem ganzen System, das er entworfen hat. Er ist der Zeit und dem Raum, in dem wir Menschen leben, niemals unterworfen. Weil er Zeit und Raum geschaffen hat. Wir Menschen stehen immer in Verbindung mit etwas. Man nennt das Relation. Wir stehen in Relation. Aber Gott ist immer absolut. Er ist losgelöst von allem Geschaffenen. Der Apostel Petrus versucht es hierbei in seinen eigenen Worten auszudrücken. Um dieses Bild des Petrus aufzugreifen, müssten wir heute eher vielleicht sagen, ein Tag ist für den Herrn wie 10 Millionen Jahre und Millionen von Jahren sind für ihn wie ein Tag. Was soll nun in dieser Zeit geschehen, bis Jesus wiederkehrt? Jesus lässt sich Zeit mit seiner Wiederkehr, weil er mit uns Menschen viel Geduld hat. Alle Menschen sollen die Chance haben, zur Umkehr zu gelangen. Das hört sich erst mal sehr kühl an. Übersetzt heißt das, jeder Mensch soll die Möglichkeit bekommen, die Liebe Gottes persönlich zu erfahren. Dazu muss der Mensch sein Herz von allem Irdischen abwenden und Jesus zuwenden. Deshalb lässt sich Jesus Zeit. Vielmehr hat er Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. So heißt es bei Apostel Petrus. In den letzten Jahrzehnten kam aber in der Theologie der Gedanke auf, dass ja alle Menschen wegen der unendlichen Liebe Gottes automatisch gerettet werden. Der Gedanke ist so nicht richtig, denn bei Petrus lesen wir, er will, dass alle ihr Leben ändern. Er will, dass alle ihr Leben ändern. Da steht nicht, bis alle ihr Leben ändern. Gott gibt uns die freie Wahl, um ihm zu folgen oder nicht. Alles andere wäre Zwang. Und das ist Ausdruck, und das wäre nicht der Ausdruck der wahren, dieser wahren Liebe. Gott hat den Wunsch, dass alle von sich aus erkennen, aus freien Stücken, dass er es mit seinen Geschöpfen gut meint und dass er ihnen in Liebe begegnen möchte. Und wenn ein Mensch dies nicht haben möchte, dann akzeptiert es Gott, auch wenn es ihn schmerzt, eins seiner geliebten Geschöpfe nicht zu gewinnen. Auch ein Mensch kann nicht erwarten, dass die Liebe zu einem anderen Menschen erwidert wird. Echte Liebe zwischen zwei Menschen geschieht in Freiheit. Dass Gott also mit seiner Rückkehr wartet, hat viel Geduld und mit seiner unendlichen Liebe zu tun. Für uns, die wir im Glauben stehen, ist es aber mit Herausforderungen verbunden. Wir haben dabei auch konkrete Aufgaben. Welche gibt uns Petrus mit? Wartet darauf, dass der Tag Gottes kommt. Setzt alles daran, dass seine Ankunft zu beschleunigen. Wir sollen warten und wir sollen den Tag beschleunigen. Ja, das ist etwas kryptisch, etwas in Rätseln gesprochen. Hierbei hilft uns das Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen. Wir sollen dafür sorgen, dass unsere Lampen nicht ausgehen. Die Lampen werden durch Öl gespeist. Dass unser Licht weiter leuchtet, braucht es Öl. Wir sollen dafür sorgen, dass unser Licht nicht erlischt, also unser Glaube. Dies schaffen wir, wenn wir uns an dem Licht orientieren. Und das Licht ist Jesus, der spricht, ich bin das Licht der Welt. Wenn ich also mit Jesus in Verbindung bleiben möchte, sollte ich zwei Dinge in meinem Glaubensleben zu Herzen nehmen. Gebet und Gottesdienst, der aus Gottes Wort und Gemeinde besteht. Dann bleibt meine Lampe am Leuchten, dann hat sie genügend Öl, bis der Bräutigam kommt. Weiterhin sollen wir den Tag beschleunigen. Ja, wie soll denn das gehen? Naja, bewusst beeinflussen kann ich es nicht. Wann der Tag kommt, bestimmt allein Gott. Das müssen wir erstmal festhalten. Aber der Tag des Herrn kommt, wenn alle Menschen die Möglichkeit hatten, umzukehren. Dann müssen aber alle Menschen von Jesus erfahren. Und das ist unsere Aufgabe, von Jesus und seiner rettenden Botschaft zu erzählen. Dann kann ich in dem Sinne etwas beschleunigen, wenn ich die Botschaft weiterstreue. So könnte man es verstehen. Also unsere Aufgabe ist es, geduldig zu warten und den Tag zu beschleunigen, indem ich anderen von der Botschaft erzähle. Ich komme zum letzten Punkt. Wie sieht dann die Ankunft Jesu aus? An diesem Tag wird der Himmel im Feuer vergehen und die Himmelskörper werden in der Gluthitze schmelzen, so die Worte des Apostel Petrus. Was Petrus hier schildert, ist ein Feuerbrand. Alles Irdische wird im Feuer vergehen. Ja, wie wirkt das Bild auf Sie? Mir hat es zunächst Angst gemacht. Das war aber nicht die Absicht des Apostel Petrus. Zunächst müssen wir wissen, dass es zwei Reinigungsarten in der Bibel gibt. Die eine ist die des Wassers und die andere ist die des Feuers. Beide benutzt Gott, um zu reinigen. Mit dem Wasser der Sintflut wurde ein Großteil des Lebens auf der Erde ausgelöscht. Doch hierüber sagt Gott Folgendes. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Doch dadurch, dass Gott gerecht ist, muss er das Böse in der Welt vernichten, sonst wäre er nicht gerecht. Und das Ziel ist dies. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Ist das nicht alles irgendwie grausam? Das hört sich doch schrecklich an mit diesem Feuerbrand. Ja, diese Stimme müssen wir auch hören. Wir müssen uns aber bewusst machen, dass die Menschen zu so viel Böses imstande sind und es tun, durch die Sünde, durch die Gottesferne. Wenn all dieses Böse nicht gerecht wird, wäre Gott kein gerechter Gott, sondern ein gleichgültiger Gott. Den Gott der Liebe nehmen wir gerne hin. Aber es gibt keine Liebe ohne Emotion, Freude, Leid, Lachen, aber auch Schmerzen gehören alle dazu. Und bei Gott kommt auch noch der Zorn dazu. Damit die göttliche Gerechtigkeit zur Geltung kommt, muss Gott zuvor seinen gerechten Zorn wirken lassen. Ein Gott der Liebe und ohne Zorn wäre ein Kuschelgott. Doch in all diesen Bildern möchte uns Gott die Funken der Liebe zeigen. Die Funken haben mit Licht zu tun. Funken sind schön anzusehen, aber auch schmerzlich. Setzen wir uns diesen Funken der Liebe aus, dann fängt Gott an, uns durch seine Liebe reinzumachen. Dies tut er, damit wir, seine Anhänger, nach dem großen Brand und in der Neuschöpfung das Leben bei ihm für immer verbringen können. So will Petrus durch dieses Bild nicht nur Ehrfurcht wecken, sondern vielmehr Hoffnung und Sehnsucht nach diesem Tag Gottes. Dann sind Braut und Bräutigam für immer zusammen. Mit diesem Bild vom Tag Gottes kann ich es auch etwas besser nachvollziehen, wie jemand mit erhobenem Haupt in den Tod blicken kann. Konkret habe ich dabei Sophie Scholl vor Augen. Sophies Mutter sah bei ihrer Tochter, wie es heißt, Zitat, wundersame Bereitschaft, mit der sich Sophie von ihrem Leben löste. Und sie sah ihr strahlendes Lächeln, als schaue sie in die Sonne. Zitat Ende. Selbst der Henker stellte fest, ich habe noch nie jemanden so sterben sehen, ja mit einer kindlich festen Bereitschaft, so meinte er. Sophie Scholl musste am 22. Februar 1943 sterben, im Alter von 21 Jahren. Sie gehörte zur Widerstandsgruppe Weiße Rose. Sie gehörte, wie auch ihr Bruder Hans Scholl, zu dem Kreis, der Flugschriften gegen das nationalsozialistische Regime verfasste und verteilte. Nur das war auch ihr Todesurteil. Mit großer Glaubensgewissheit, dass sie nach dem Tod bei Jesus sein wird, blickte sie auf ihre letzte Stunde. Und ich glaube, dass ein Mensch mit festem Glauben in einer solchen Situation weiß, ja, Gott, Jesus hat das Böse besiegt. Er wird am Ende der Zeit das Böse richten und vernichten. Und dafür ist Jesus in den Tod gegangen. Diesem reinigenden Licht können wir uns heute schon aussetzen, damit unsere Lampen vor dem Kommen Jesu nicht erlöschen. Diese reinigende Wirkung hat auch das Licht Jesu. Durch das Gebet, mit dem wir mit Jesus reden, und durch den Gottesdienst, in dem wir sein Wort hören und seine Gemeinschaft erfahren. Denn hier erfahren wir, warum Gott es gut mit mir meint und was das mit meinem Leben zu tun hat. Dann geschieht eine allmähliche, heilsame Reinigung. Ja, selbst bei dem Bild vom Gießen der Glocke, das ich am Anfang der Predigt benutzt habe, erst durch die Hitze wird das Metall der Glocke rein und erst durch die Hitze und Glut wird aus Bronze eine Glocke. Ein Bild für Reinheit und Schönheit, die viele Jahre überdauern. Und so ist es auch bei Jesus. Das Bild bei Petrus darf uns keine Angst machen, sondern soll in uns Hoffnung und Sehnsucht wecken nach dem Tag des Herrn. Denn nach dem Tag des Herrn, diesem reinigenden Feuer, werden wir eine neue Welt in Frieden, in Gerechtigkeit und vollkommener Schönheit erblicken. Und diese werden dann ewig sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.